Ich mache jetzt einen Versuch, das, was Sepp Berger erläutert hat, am Beispiel einer Autarkie zu zeigen, was das eigentlich heißt. Am Beispiel des Valumnetia. Das ist ein Tal, wie es noch sehr viele gibt. Das Valumnetia ist ein Seitental in der bündnerischen Surselva in der Schweiz. Die ökonomische Grundlage des Tales ist der Tourismus und das lokale Gewerbe. Vor allem die Dörfer am Rand, also die hintersten Dörfer, sind von einer starken Abwanderung betroffen. Und die meisten Gemeinden sind viel zu klein, um langfristig die Infrastrukturen sicherstellen zu können, die es an sich braucht für eine lebendige Dorfgemeinschaft. Man redet da von einem 500-Seelen-Modell. Das ist schon ein bisschen veraltet. Man sagte vor ein paar Jahren, es braucht 500 Leute, damit ein Dorf überhaupt funktioniert. Ohne das funktioniert der Laden nicht. Die Schule muss man aufgeben. Es geht einfach nicht. Wir konnten an sich in den letzten Jahren auch aufzeigen, dass es mit 300 Leuten funktioniert. Die Frage ist ja, wie aktiv dass diese Leute sind. Aber man weiß, dass eine gewisse Bevölkerungszahl notwendig ist, damit eine Gemeinschaft funktioniert. Die Dörfer werden auch in Zukunft diese Größe sicher nicht haben, das wissen wir. Also die Lösung kann nur in der Kooperation liegen. In diesem Zusammenhang redet man oft von Fusionen, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Die Diskussion wird dort aber lediglich aufgrund von ökonomischen Kriterien geführt. Wie kann man die Effizienz steigern? Fragen der inneren Identität oder Diskussionen in dieser Richtung gibt es was nicht. In dem angepeilten Prozess muss es jetzt gelingen, diese Grenzen abzubauen zwischen den Dörfern, dass diese Kooperation überhaupt möglich ist. Grenzen abbauen, ohne Differenzen zu vernichten, das müsste an sich der Lösungsansatz sein. Weil wir wissen, langfristig, die Differenz ist an sich die Potenz. Und in diesem Findungsprozess hat es natürlich überhaupt keinen Platz für Nostalgie, wie auch nicht für schematische Übernahme universeller Konzepte. Das Hauptproblem für die meisten Menschen in diesem Tal ist also die Abwanderung, die zunehmende Abwanderung. Viele sehen dadurch eine große Gefährdung der eigenen existenziellen Grundlage. Man versucht jetzt natürlich immer wieder mit Maßnahmen dieser Realität etwas entgegenzusetzen. In der Regel sind es so die universellen Konzepte wie Zweitwohnungsbau oder Billigtourismusanlagen. Mit solchen Konzepten ist eine andere Potenz des Talers wieder gefährdet. Das Zweite, das Wichtige. Es besteht die Gefahr der Zersiedlung, weil die Valumnetia zeichnet sich noch immer durch sehr starke, kompakte Dörfer aus. Diese Verhaltensweisen könnte man auch als Flucht nach vorne bezeichnen. Sie hat zwar eine sehr aktive Komponente, aber auf die Dauer ist dieses Tun als schamlose Gleichgültigkeit gegenüber der eigentlichen Problematik zu bezeichnen. Statt einen Lichtblick, der zu einem Lösungsansatz führen könnte, kann man dieses Wirken vielmehr als ein sich arrangieren mit dem Problem bezeichnet werden. Und ein Ziel ist nicht in Sicht. In den letzten oder in den 70er Jahren wurde in der Schweiz versucht, mit Subventionen und mit Transferleistungen die Abwanderung aus dem Berggebiet zu stoppen. Man wollte an sich eine flächendeckende Besiedlung ermöglichen. Das ist zum Teil auch gelungen, zum Teil. Aber heute wandern die Leute wieder ab. Also es ist nicht gelungen. Es muss also in Zukunft gelingen, Strategien zu entwickeln, die aus der Wahrnehmung der eigentlichen Gesamtproblematik wachsen. Der Schwund der Valumnetia betrachten wir jetzt nicht als etwas Negatives. Es darf nicht als etwas Negatives bewertet werden, weil es ist die Realität. Es muss gelingen, aus dieser Realität heraus neue Ziele zu definieren. Also es braucht eine Wahrnehmung, die empfindlich ist. Das hat Sepp Berger gesagt, oder das hast du gesagt bei der Einführung. Was für das, was Orte, Umgebungen, Interaktionen mit der Region und der Gesellschaft bringen können. viele, vor allem von der klassischen Ökonomie sehen in diesen ländlichen Räumen überhaupt keine Möglichkeiten oder sehr wenig Möglichkeiten. Kulturelle, wirtschaftliche und soziale Wirklichkeiten werden wesentlich bestimmt von dem, was in ihnen an Möglichkeiten gesehen wird. Wir brauchen, das hat Josef Berger gesagt, wir brauchen mehr Bildung unserer Wahrnehmung. Heute scheint es ja in den meisten Fällen nur eine einzige Perspektive zu geben für das Neue. Dazu werden wir in der Regel erzogen. Das wurde ja auch schon gesagt. Am Beispiel der neuen Ökonomie. Ich weiß, Ökonomie ist unheimlich wichtig. Keine Küche, kein Haushalt funktioniert ohne Ökonomie. Aber die Ökonomie operiert heute einfach nur mit Zahlen und Fakten, zieht wenig Eventualitäten in Betracht, macht in der Regel nur quantitative Aussagen. Gefordert wird einzig das, was im Moment als rentabel erscheint. Die neue Wirtschaft verspricht im Ursprung Freiheit. Im Grunde genommen ist sie aber ein Tyrann für das Gleichgewicht der Zivilisation. Ist es möglicherweise fataler als alles andere. Es stehen viel zu viele Stereotypen der Argumentation im Raum. Und in ihnen findet sich kaum ein Blick für die Gesamtheit. Die Situation scheint verfahren. Man kommt selten oder fast nie ans Ziel. Man sieht keinen Ausweg, weil keine Ziele definiert werden. Das nicht zuletzt, weil wir den Systemen der Wirtschaft mehr vertrauen als unseren Sinnen. Das Resultat ist, und damit bin ich bei den wesentlichen Problemen, die ich heute mit euch besprechen möchte, Probleme, die mich beschäftigen innerhalb dieses Tales, in der Wallumnetze, Probleme, die es an anderen Orten auch gibt. Ich war jetzt ein bisschen böse mit der Wirtschaft. Ich nehme sehr vieles wieder zurück. Der Charakter des Einheitsdenkens lässt sich ungefähr so umschreiben, es werden nicht möglichst viele Perspektiven in einem Ganzen gesucht, sondern es wird eine Perspektive als die einzige und als die richtige gesucht und gelebt. Kostbare Errungenschaften werden verspielt. Das zweite Problem ist die räumliche Entgrenzung oder auch die zeitliche Entgrenzung. Genau durch diese Gleichmacherei spüren wir den Raum nicht mehr. Wenn ich von hier nach Frien fahre, vielleicht bis Ilanz, dann sehe ich einfach überall die gleichen Geschichten, die gleichen Bauten. Ich spüre den Raum nicht mehr, weil eben die Differenzen nicht mehr da sind. Das dritte Problem, fehlender Raum für Erfahrungen. Fehlender Raum für Erfahrungen zwischen Natur und Mensch. Wir wissen, wir sammeln heute unglaublich viele Informationen, aber wir wissen immer weniger. Das vierte Problem, heute werden viel zu wenig Ziele definiert, zum Beispiel in der Tourismusbranche, das kennen wir. Ich bin in einem Gestaltungsbeirat in Südtirol und dort geht es in letzter Zeit nur um quantitative Vergrößerungen von Hotels. Man hat das Gefühl, es sei da vorne eine große Bürde, die einfach weggeschoben wird und man kommt nie ans Ziel, weil man an sich Ziele gar nicht definiert. Was wäre das für eine Katastrophe für einen Sportler, wenn er einen Marathon macht und das Ziel nicht sieht? Also Ziele müssen in Zukunft viel stärker wieder definiert werden. Wir können nicht nur eine Verallgemeinerung der Werte ausmachen, sondern wie ein Ausverkauf der Werte. Wir müssen für die Zukunft die Potenzen wieder begreifen, die relevant sind für die Bildung von Gesellschaft. Und die ordnende Kraft für die Steuerung dieser Potenzen muss in Kraft gesetzt werden. Und das ist die Kultur. Die zentrale Frage ist, was kann jeder Einzelne, was kann eine Institution dazu beitragen? Ich meine eine Kultur, die sich wieder um das Gemeinwesen kümmert. Diese Kultur ist an sich seit dem Verlust der Selbstverständlichkeit, wo man an sich über Menschen, Rassen oder verschiedene authentische Gesellschaften redete, hat an sich an Selbstverständlichkeit verloren. Also die Individualisierung steht heute natürlich im Vordergrund. Ich glaube, seitdem diese Art von Kultur verschwunden ist, dass die Kultur nicht mehr selbstverständlich ist, muss sie vermehrt ein Produkt aus der Erfahrung sein oder werden. Und um Erfahrungen zwischen beispielsweise Natur und Mensch zu ermöglichen, muss der entsprechende Raum zur Verfügung stehen. Also fehlender Raum für Erfahrungen. Heute ist dieser Raum rar geworden. Das erste Anliegen wäre also, diesen Raum zu schaffen. Unser Vorschlag, eine Autarkie in einem offenen Netzwerk. Ich muss zuerst ein bisschen ausholen. Es gibt in der Schweiz ein Studio Basel von der ETH Zürich. Und dort hat ein Studio ein Porträt gemacht über die Schweiz. Das heißt das städtebauliche Porträt der Schweiz. Man hat die Schweiz in 5 unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Es gibt die Metropolitanregionen, es gibt Städtnetze, es gibt stille Zonen. Das Vorarlberg wäre so eine stille Zone. Es gibt alpine Ressorts. Alpine Ressorts in der Schweiz ist das Engadin, St. Moritz, Davos. Bei euch wäre das Ischgl beispielsweise. Und es gibt die alpine Brache. Die alpine Brache, das ist so dort, wo die Wilden herkommen. Alpine, die stille Zone, der Vorarlberg, das ist so wie der Balkon für die Städte. Dort geht man am Nachmittag hin und in der Brache braucht es dann ein bisschen mehr Zeit, weil es ein bisschen gefährlicher ist. Da geht man vielleicht das Wochenende hin. Das Projekt, da sagen die Verfasser, ist an sich nichts anderes als die Trends, die zu beobachten sind, aufzuzeigen in diesem Land, wo diese Trends tabu sind und wo sie kaum lenkbar sind. Und in der Vorstellung einer zukünftigen Siedlungstopographie der Schweiz, habe ich schon gesagt, macht die Brache den größten Teil aus. Die alpine Brache wird auch als Zone des Niederganges und der langsamen Auszehrung bezeichnet, weil es mangelnde Perspektive gibt für die Zukunft. Das Problem ist, sie sind viel zu weit weg von den Zentren. Und das führe sowieso zu einer anhaltenden Abwanderung. Ich habe vorher gesagt, früher, oder in den 70er Jahren hat man versucht, mit Subventionen, mit Transferleistungen diesen Niedergang zu stoppen. Er konnte nicht gestoppt werden, er konnte höchstens verlangsamt werden. Das Studio Basel redet jetzt von einem Paradigmenwechsel, in dem diese Nullperspektive im Moment der Brache als Handlungsspielraum ausgewiesen werden müsste für spätere Alternativen, für spätere Entwicklungen. Ich persönlich bin sehr dankbar für diesen Vorschlag. Es ist wichtig, dass man über das diskutiert, aber gleichzeitig möchte ich nicht unterlassen, diesen Start zu kritisieren. Mit mehreren Ansätzen, die darin vorkommen, bin ich vollkommen einverstanden. Sie reden zum Beispiel immer von der Differenz. Differenz ist an sich für Sie sehr wichtig. Das ist die größte Potenz. Ich denke aber, dass es eine Illusion ist, zum Zurückkommen auf diese Brache, dass man meint, durch Entzug von Subventionen werde sich diese Differenzen einsetzen, das Gebiet. Also die Leute werden sich zurückziehen und diese Differenzen werden verstärkt. Ich glaube eher, dass das Gegenteil passiert. Wenn wir das Ganze nicht steuern, werden an sich diese spekulativen Interessen zunehmen und die werden an sich diese Räume in Beschlag nehmen. Das ist ganz klar. Also darum meine ich, wir müssen an sich die Entwicklung konsequent lenken. Wir müssen vernünftig denken und zwar aus einer Gesamtperspektive heraus, nicht nur in so einer Art Regionalpolitik. Darum haben wir an sich den Begriff des ruralen Kontextes eingeführt am Anfang. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und reden von einer Autarkie in einem offenen Netzwerk. Die Idee des Kontextes ist ein vielschichtiges Gewebe von Beziehungen. Rurale Kontexte sind ähnlich den alpinen Ressorts vom Studio Basel, so, wo an sich nur vom Tourismus leben. Gebiete, die nicht Teil sind von Städtenetzen oder Metropolitanregionen, aber das Haupteinkommen oder die Ökonomie wird nicht nur aus dem Tourismus generiert, sondern es müsste an sich ein vielfältiges Programm sein. Die Bezugsfäden in dieser Autarkie werden zuerst nicht nach außen gespannt, sondern zuerst werden Netzwerke nach innen aufgespannt. Also es stellt sich zuerst einmal die Frage nach der inneren Qualität. Könnt ihr ein Beispiel sagen? Früher hat der Bauer die beste Wurst selber gegessen. Er hat dann die schlechtere Wurst weitergegeben, aber die war noch immer gut. Und der Konsument von auswärts hat nicht gemerkt oder wusste nicht, dass es eine bessere Wurst doch gibt. Also die Bezugsfäden werden zuerst nach innen stark gemacht und dann werden sie nach außen aufgespannt. Im Gegensatz zu jenem Einheitsdenken, bei dem nur eine Perspektive als die einzig richtige gesucht und gelebt wird, darf die Wahrnehmung des Lokalen nicht auf eine einzigen, auf einen einzigen Aspekt beziehen. Also es sollen möglichst viele Perspektiven, im Besonderen des Lokalen, gesucht werden, die zu einem Gesamtbild führen. Die Forderung nach diesem ruralen Kontext ist keine Antiglobalisierungsthese, sondern steht an sich für die Meinung, dass das Entscheidende schlussendlich doch innerhalb eines überschaubaren Raumes sich abspielt. Also wie in so einer Art Liebesbeziehung. Diese Art von Autarkie meint nicht eine nur auf sich bezogene Sicht der Situation, das wäre gefährlich. Also das würde an sich den Blick für die eigentliche Problematik verstellen. Den Kontext ins Blickfeld zu rücken bedeutet eine Balance suchen zwischen Erhaltung und Entwicklung eines Lebens- und Wirtschaftsraumes. Balance für einen Raum, in dem das notwendige Selbstwertgefühl erwacht, um als ernstzunehmender Partner nach außen gehen zu können. Ich möchte an dieser Skizze zeigen, die diese Differenzen zwischen diesen verschiedenen Modellen. Das erste wäre so die klassische Autarkie. Sieht man, oder ist mein Kopf hinweg? Die klassische Autarkie, die gab es einmal, gibt es heute nicht mehr. Die Bedürfnisse haben sich verändert. Früher spielte alles sich in einem geschlossenen Kreislauf ab. Man kannte in der Regel nur diese innere Welt. Das zweite, die mittlere Skizze illustriert an sich dieses alpine Ressort. Die Perspektive der Ökonomie reduziert sich auf den Tourismus, auf die allgemeinen gesellschaftlichen Bedürfnisse, ist alles ausgerichtet. Diese Räume zeichnen sich durch eine sehr gute Erreichbarkeit aus. Grenzen zwischen innen und außen sind sehr durchlässig, kulturell sind sie fast nicht vorhanden, oder? Das Ganze ist wie grenzenlos. Ich behaupte, und das ist ein bisschen frech, der Mensch, der darin lebt, kennt an sich beide Welten, aber keine so richtig. Es fehlt ihm der Raum für die Erfahrung. Es bildet auch keine nachhaltigen Bedeutungen. Die Idee der Autarkie in einem Netzwerk, die inneren Lebensqualitäten sind primär. Der Eindringende spürt Grenzen, selbstverständliche Grenzen, Grenzen, die ausnahmslos akzeptiert werden. Es ist ein überschaubarer Raum, man weiß, wo zum Beispiel politische Entscheidungen gefällt werden. Es werden Ziele und Sinn definiert, Identitäts- und Sachzwänge kennt man nicht. Es gibt einen Raum, wo man Erfahrungen machen kann. Man spürt Bodenhaftigkeit, man bleibt mehr am Ort. Ich denke in Zukunft, wenn wir wieder Kultur vermehrt machen wollen, authentische Kultur, dann ist ein stationärer Ort entscheidend. Nur in einem Ort, wo man sich länger aufhaltet, ist es möglich, Erfahrungen zu machen. Seneca hat einmal gesagt, nirgends ist, wer überall ist. In diesem Raum steht die Wahrnehmung und Nutzung von örtlichen Potenzialen im Vordergrund. Wir reden da von Kooperationen statt vom Wettbewerb. Der Wettbewerb erzeugt an sich meistens nur Verlierer. Der Bürger ist selber auch Kunde. Solidarität steht im Vordergrund. Dieser Raum vermittelt Sicherheit und Stabilität. Das Selbstwertgefühl wird erhöht. Freiheit, zum Beispiel die Freiheit, die Josef Berger erklärt hat, ein Beispiel von Diogenes, wo der für sich in Anspruch genommen hat, als Alexander der Große ihm sagte, er möge ihn doch aus der Sonne gehen. Es gibt aber auch ein Beispiel vom Frien. Im Frien gibt es einen Bauer, Stefan heißt es, ein wirklicher Wetterprophet. Stefan kennt an sich die Landschaft wunderbar. Für ihn ist sie weder schön, noch ist sie böse. Stefan musste an sich der Landschaft alles abbringen überhaupt, um überhaupt existieren zu können. Der Bezug zur Landschaft ist für ihn selbstverständlich und direkt. Also Stefan, ich habe gesagt, ist der lokale Wetterprophet. Für Stefan hat jeder Zuffel, jeder Wind hat einen bestimmten Namen. Also der Zuffel, der Wind wird für Stefan zur Figur. diese kulturelle Freiheit am Beispiel von Diogenes oder auch von Stephan, das hat irgendwie eine unglaubliche, eine eigenartige Schönheit, die uns fasziniert. Diese Schönheit aus dem Hier und Jetzt, das kann man weder kaufen, das kann man nicht konsumieren, das steht in keinem Ferienplan. Das kann man nur leben. Laut Adolf Muschk, das ist ein Schweizer Schriftsteller, steht dieser Begriff der Schönheit Kosmos im Element kosmopolitisch. Er sagt, um zukünftige Wertvorstellungen nur annäherungsweise zu definieren, ist es unerlässlich, an der Differenz zwischen Globalisierung und Kosmopolitismus festzuhalten. Nun möchte ich ein paar Beispiele zeigen, ein paar ausgewählten Themen, die mir wichtig sind bei dieser Arbeit, bei meiner Arbeit und bei der Arbeit um diese Idee herum für die Bildung einer Autarkie des offenen Netzes. Sie sind vor allem Beispiele aus der Architektur und aus der Raumplanung. Aber sie sollen an sich alle wesentlichen Bereiche der Existenz erfassen. Sie sind also sozusagen disziplinenübergreifend. So sind sie zu verstehen. Sie sind zwar Teil meiner Arbeit, meiner täglichen Arbeit als Architekt. Architektur kann ja nicht autonom sein und vom Leben abgeschnitten sein. Das wäre ja blödsinnig. Architektur kann nicht unabhängig von Lebensfragen rezitiert werden. Aber doch wird es heute halt oft sehr vieles in diese Richtung gemacht. Diese skizzierten Verhaltensweisen sind aus der Erfahrung herausgewachsen, aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch aus den Erfahrungen der Wahrnehmung von Chancen und Risiken und aus den aktuellen Problemen heraus. Die Bedeutung war oft im Voraus, was ich jetzt geschrieben oder festhalte als Bedeutung, war nicht schon immer im Voraus bestimmt. Das hat sich einfach ergeben im Nachhinein. Es sind vor allem Beispiele aus dieser Gemeinde Frien. Frien ist eben das hinterste Dorf in dieser Wallumnetze. Und ich glaube, in dieser Art war es nur möglich, an diesem Ort das zu realisieren. Vielleicht war genau diese periphere Situation in diesem Tal entscheidend. Ich glaube, die Stadt oder ein größeres Dorf wäre vermutlich viel zu träge gewesen, um so etwas realisieren zu können. Also, die Peripherie hat doch auch Vorteile. Falsch. Gut, jetzt weiß ich's. Okay. Schön, die erste Frage, wie werden Projekte, geht's? Bin ich zu laut oder rede ich zu schwach? Wie werden Projekte realisiert? Alle Projekte resultieren an sich aus diesem Widerstreit der drei Schritte Wahrnehmung, Diskurs, Idee. Die Wahrnehmung ist sozusagen die Vorbereitung der Wahl, die man treffen soll und muss. Bei der Wahrnehmung kann man von drei verschiedenen Ebenen diskutieren. Es gibt einmal die sinnliche Wahrnehmung, die fragt, wie erscheint uns etwas? Wie erscheint uns etwas sensitiv? Dann gibt es die strukturelle Wahrnehmung. Was sehen wir, wenn wir etwas mit dem Verstand analysieren? Und es gibt eine dritte Ebene, die ist genauso wichtig wie die zwei anderen. Das könnte man als die virtuelle Ebene bezeichnen. Was ist an sich über dieses Gegebene hinaus noch möglich? Die virtuelle Wahrnehmung zielt auf das Unausgesprochene eines Ortes, auf den Raum der Möglichkeiten, auf Dinge, die vielleicht irgendwo in der Luft liegen, die zur Idee werden könnten. Diese virtuelle Wahrnehmung könnte man auch als ein Warnsystem bezeichnen, ein Frühwarnsystem für mögliche Gefahren, die uns bevorstehen. Diese unterschiedliche Wahrnehmung, für das braucht man natürlich auch unterschiedliche Zugänge. Die sinnliche Wahrnehmung, ich kann zu dir nach Paris kommen und ich spüre an sich meine Sinnlichkeit, das hat natürlich mit meinen Erfahrungen zu tun, ich spüre den Raum. die strukturelle Wahrnehmung, für das brauche ich natürlich Informationen. Also wenn ich zu dir komme, muss ich wissen, um den Ort zu spüren, wie sind die Lebensarten, wie wurden Bauten konstruiert, was waren an sich die Kriterien, dass das eben so aussieht. Das ist der erste Schritt, die Wahrnehmung. Der zweite ist der Diskurs. Ein inhaltlicher Dialog ist damit gemeint, bei dem Schritt für Schritt der Ort beforscht wird. Das Forschungsfeld liegt natürlich in der Regel weit außerhalb der uns umgebenden Bilder. Diese Bilder sind an sich nichts anderes als Ableger von Raum und Zeit. Also die Nachfrage fängt sehr kritisch und fordernd an bei der Kultur des Menschen. Ich glaube, nur so, mit so einer Angehensweise können wir die Sicherheit erlangen, die unserer Kultur abhanden gekommen ist. Und diese Wahrnehmung und der Diskurs sollen dann zu einem dritten Schritt führen, zur Idee. Die Regeln sind an sich gegeben durch Wahrnehmung und durch den Diskurs. Der Spielraum ist sozusagen eingegrenzt. Idee ist dann schlussendlich, oder sollte mindestens sein, nicht etwas Subjektives, Beliebiges, sondern ein Streben nach einem zielorientierten, eigenständigen Urteil. Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, durch eine präzise und disziplinierte Wahrnehmung, Befragung nach dieser Methode, dieser drei Wahrnehmungsebenen, konkretisiert so etwas wie eine Gesamtsicht. Da sehen wir ein Beispiel im Frieden, wo man an sich konsequent über ein Projekt über diese drei Schritte konzipiert hat. Es ging um den Bau eines Aufbahrungsraumes, wir sagen dem Totenstube, in der Gemeinde Wrien. Ich habe gesagt, zuerst geht es um die Wahrnehmung. Was war eigentlich das Problem? Die Verdrängung des Todes. Die Leute wollten das nicht so beschreiben. Der Pfarrer hat immer gesagt am Anfang, die Häuser sind zu klein, es hat keinen Platz mehr, um die Toten aufzubahren. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Häuser sind ja heute viel größer als früher. Also das war eine Lüge. Also das Problem, wo an sich hinter dem Ganzen steckte, war an sich die Verdrängung des Todes. Das zweite Thema war dann der Diskurs mit den Menschen. Wir haben sie eingeladen, über das diskutiert. Bei einer Diskussion braucht es auch Provokation, das ist ganz klar. Wenn man richtig schön provoziert, dann kann es sehr produktiv werden. Eine gute Provokation kann sehr produktiv sein. Ich habe zum Beispiel die Leute gefragt, könntet ihr euch vorstellen, zu musizieren oder zu Kaffee zu trinken in diesem Raum? Für viele war das, oder für einige war das unvorstellbar. Für andere überhaupt kein Problem. Eine alte Frau hat zum Beispiel gesagt, ja, warum nicht? Früher haben wir Witze erzählt, neben dem Toten, und das hat ihm an sich überhaupt nichts gemacht. Also hat keinen Schaden erlitten. Bei diesem Diskurs ging es aber nie darum, fremde Nutzungen in diesem Gebäude einzubringen, sondern für mich war es vom Anfang an klar, ich möchte an sich nicht ein Gebäude bauen, wo nur für den Tod bestimmt ist, sondern vor allem für das Leben. Das oder das? Das letzte Mal? Das ist so die Aufbahrung in den Häusern. Das ist der Sarg meines Vaters. Er ist an sich kurz bevor ich dieses Gebäude realisiert habe, gestorben. Also die Totenstube steht jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre oder ein bisschen länger, 5 Jahre. Und er ist kurz vorher gestorben. Wir hatten ihn aufgebahrt daheim in der Stube. Das war an sich sehr üblich, aber die Leute wollten an sich diesen Wandel, und wir haben dann ein bisschen kritisch das am Anfang angeschaut, und wir wollten es nicht verhindern, aber doch, wir wollten, dass die Leute sich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen. Und vielleicht hat jemand von euch das auch erlebt, die Aufbahrung daheim. Das profane Gebäude ist ein sehr guter Raum für die Trauer. Es gibt so drei Hauptelemente räumlich im Haus. Das eine für die Trauerfeier. Das eine ist die Stube, dort wird der Tote aufgebahrt. Es gibt die Küche, dort trinkt man Kaffee, diskutiert. und es gibt den Gang. Das ist so der Raum, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich ein bisschen verstecken kann. Also diejenigen, die nicht ganz zur Bevölkerung dazugehören, die stehen eher lieber am Rande. Trauern, das war an sich das Thema dann, aus diesem Diskurs heraus. Ich habe gesagt, aus dem Diskurs entsteht an sich die Idee. Die Idee war dann Trauern. Und für mich war klar, die Toten können nicht trauern, also gehört das Gebäude ganz klar außerhalb der Topografie des Friedhofes. Wir wollten das außerhalb des Friedhofes bauen. Es ist so ein Übergang, oder man könnte sagen, aufgebahrt sein, das ist so ein Übergang zwischen Sterben und Begraben werden. Wir mussten an sich noch eine neue Typologie einsetzen, ein Gebäude zwischen profan und sakral. Und in dieser Ambivalenz hat sich dann alles abgespielt, das ganze Thema. Der Tod hat auch eine gewisse Ambivalenz, oder Trauern hat eine Ambivalenz. Trauern hat etwas mit Weinen und Lachen zu tun, ohne das eine ist das andere gar nicht vorstellbar. Die Konstruktion hat etwas mit dieser Ambivalenz zu tun. Wir haben das Material vom Profanbau genommen, aber das so ähnlich veredelt, wie das beim Sakralbau war. Wir haben den Strickbau genommen, wie bei den Häusern, haben das ganz speziell dann behandelt, dass es einen völlig anderen Ausdruck bekommen hat. Falsch. Das ist nochmals das Innere des Gebäudes, im oberen Geschoss, wo man reinkommt. Es gibt zwei Zugangsmöglichkeiten zu diesem Haus. Ich kann entweder den Gang durch das Dorf nehmen oder ich kann durch den Friedhof das Haus betreten. Also Wahlmöglichkeiten sind auch wichtig bei diesem Gebäude. Innen ist es mit Shellac behandelt, außen Kasein. Ich habe gesehen, die weiße Farbe. Das ist ein Gemisch aus Essquark und Kalk. Das haben wir am Ort vermischt. Wir haben den ganzen Quark im Vollladen aufgekauft und aus dem so einen Brei gemacht. Das ist nicht unsere Erfindung, das ist uralt. Das hat diesen schönen weißlichen Schimmer. Innen ist es mit Shellac behandelt. Die Instrumenten sind wahrscheinlich auch mit Shellac behandelt. Das ist ein wunderbares Material. Für das hatten wir dann leider kein Geld mehr, das musste ich mit meiner Frau dann streichen, die ganze innere Geschichte. Ja, wir hatten an sich sehr viel Spaß daran. Das Gebäude hat natürlich ein bisschen mehr gekostet, 600.000 Franken. Das ist relativ viel für so einen Raum. Und wir haben so die Frage versucht umzudrehen und die Leute so mild dazu gezwungen zu sagen, es interessiert uns nicht, was es kostet, sondern die Frage ist vielmehr, was ist es uns wert? Ein anderes Thema, Differenz und Vielfalt. Ich habe gesagt, Idee ist so die Konsequenz aus Wahrnehmung und Diskurs. Jetzt kann man die Frage natürlich stellen, worauf stütze ich die Idee? Dass es eben nicht wieder nur eine individuelle Idee ist. Gibt es die Idee an einem ganz bestimmten Ort? Oder ist es doch etwas Beliebiges? Ist es möglich, dass man eine Idee entwickeln kann, die nicht transportierbar ist? Im Voraus müssen wir einfach dazu stehen und sagen, kulturelle Vielfalt ist etwas Großartiges. Das wesentliche Merkmal für die Bildung von Kultur ist die Differenz zwischen ihren jeweiligen Ausdrucksformen. Differenz ist Potenz, als Begriff ist Differenz ein Beziehungsbegriff und steht im Gegensatz zu Einheiten, nicht als isolierte Form da. Die Beziehungen zwischen den kulturellen Ausdrucksformen müssen ablesbar sein, sonst kann die Differenz gar nicht wahrgenommen werden. Man weiß auch, ein zu viel an Differenz führt zu Uniformität, was wiederum Differenz untergräbt. Der Kern der Differenz wird also nur dann richtig stark, wenn die Differenzen nicht auf einem gleich funktionierenden System beruhen und sich trotzdem aufeinander beziehen. Unsere These war, nachdem wir im letzten Semester uns mit der Differenz auseinandergesetzt haben, es braucht ein gewisses Quantum vom Gleichen, damit Vielfalt zum Ausdruck kommt. ein Beispiel, ein Wohnbauquartier. Meistens stehen da 50, 60 Häuser nebeneinander und sie sind sehr unterschiedlich. Sie sind vielfältig, aber sie sind doch uniform. Weil im Denken an sich ist alles uniform. Jeder denkt an sich, wie kann ich mich vom anderen absetzen? Wie kann ich so ein Individualist werden? Also von dem her ist die Denkform wieder sehr uniform. Also diese ausgeprägte Vielfalt, die können wir mit unseren Augen gar nicht erblicken. Wir können das nicht ausmachen. Wir wissen auch, schauen wir einmal eine schöne italienische Altstadt an. Dort ist sehr vieles ähnlich, aber es ist doch nicht ganz, es ist nicht kongruent. Also es braucht gewisse Dinge, die sich wiederholen, damit wir wieder die Kraft der Differenz überhaupt spüren. Eines der wichtigsten oder ein möglicher Ansatz für die Bildung der Differenz sind die Konstanten eines Ortes. Konstanten soll man nicht verstehen als absolute Größen, sondern mehr im Sinne des lateinischen Wortes constare. Das heißt, oder das bedeutet zusammengesetzt, auf etwas beruhen, harmonieren. Als konstant für die Architektur könnten wir das Klima bezeichnen, die Topographie, materielle Ressourcen oder natürlich auch die Kultur und die Tradition. Das, was an sich den Ort, in einem Ort spezifisch vorhanden ist. Wir sind natürlich heute, durch unsere neuen Errungenschaften, sind wir überhaupt nicht angewiesen, auf diese Konstanten zu achten. Wir können in der Wüste ein Glashaus bauen und dann einfach die entsprechenden technischen Anlagen montieren, dann funktioniert es. Also Konstanten zu verwenden, das ist etwas Kulturelles, das muss man wollen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt bereit wären, aus diesen Konstanten heraus neue Qualitäten für das Bauen zu entwickeln und vielleicht so eine Kultur, eine Architektur des Ortes zu entwickeln, dann könnte die Konstante so die Basis sein für diese neue Architektur. Also Voraussetzung ist die Bildung, wie ich gesagt habe, einer gemeinsamen Vorstellung von Sinn und die Formulierung des Zieles. Und aus dem heraus entstehen Werte. In einem Ensemble, es gibt oft starke Ensembles und die sind dann sehr stark, wenn ein gewisses Quantum vom Gleichen vorhanden ist. Im Umgang mit diesen Situationen ist die Wahrnehmung angesagt. Wir müssen an sich spüren, was das Wesentliche ist. Es ist nicht immer das vordergründige Bild. Wir müssen an sich spüren, wir müssen beschreiben im Umgang mit Ensembles, was an sich die Kraft dieser Situation ist. Das kann an einem Ort die eine wiederholende Funktion sein, das kann eine Bautypologie sein, das kann eine Konstruktion sein, das kann die Materialisierung sein oder sogar die unverbauten Räume, die Räume zwischen den Häusern. Oder es kann etwas Atmosphärisches sein. Für mich geht es immer darum, diese vorgefundenen Strukturen zu präzisieren, die zu beschreiben und aus dem heraus das Neue zu entwickeln. Ich suche nie den Kontrast dazu. Kontrast, glaube ich, darf niemals Programm sein für die Architektur. Kontrast muss einfach entstehen durch einen selbstverständlichen Umgang mit Materialien, mit unseren Bedürfnissen. Also aus einer Selbstverständlichkeit muss der Kontrast entstehen. Das Thema Alt-Neu hat, glaube ich, sehr viele Orte zerstört. Es ist oft lächerlich. Man weiß, wie man mit starken oder mit schwachen Argumenten umgeht in dieser Markierung dieser neuen Situationen. Und Ideologien und Sachzwänge sind innerhalb dieser gebauten Situation oder beim Entwerfen dieser Situationen nicht zu gebrauchen. Das ist das Beispiel einer Telefonkabine. Die Friener brauchten auch eine Telefonkabine, jetzt würde man sie vielleicht nicht mehr bauen, das war vor 10 Jahren. Und die Swisscom wollte da seine Blechkiste hinsetzen und wir haben gesagt, nein, wir möchten das selber bauen, wir möchten die Wertschöpfung am Ort halten. Und wir haben ihnen gesagt, vielleicht bauen wir ja eine schönere Kabine als diejenigen, wo ihr liefern könnt. Am Anfang waren sie dagegen, aber am Schluss haben sie das sogar bezahlt. Diese Kabine hat 13.000 Franken gekostet. Aber sie ist doch nicht zum Prototyp Da bin ich an sich sehr froh, es ist nicht zum Prototyp des Swisscom geworden. Das ist so eine Situation, wie ich vorher beschrieben habe. Giebellandschaft, also an diesem Ort ist so diese Staffelung der Giebel ist an sich extrem stark. Und es wäre jetzt ein Blödsinn, wahrscheinlich ein Bulldach dahin zu setzen oder ein Walmdach oder ein Flachdach oder eine runde Kuppel. Ich glaube, ja, es ist auch möglich, aus diesen sehr traditionellen und klaren Formen heraus etwas, sagen wir einmal, so Modernes zu entwickeln. Das ist das Thema Wiederholung vielleicht. So habe ich mehrere Stellen aneinander gebaut, das sieht man nicht da. Ich würde am liebsten noch 10 weitere dazusetzen. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Die hintere Fassade, diese Giebellandschaft über mehrere Bauten. Das nächste Thema, Wiederholung. Ein schönes Bild, nicht langweilig. In der Wiederholung steckt eine unglaubliche Kraft. Das, was sich wiederholt, das hat schon Sepp Berger gesagt, ordnet und gibt dem Leben Struktur. Ich glaube, ohne die Wiederholung wären wir sogar kulturlos. Auch in der Architektur ist die Wiederholung das Gegenteil von Langeweile. Mit der Wiederholung meine ich nicht kopieren, das ist etwas ganz anderes, sondern die feine Nuancierung. Die Wiederholung ist das Wesentliche jeder erfolgreichen Forschungsarbeit. Ich glaube, nur so kommt man zu neuen Erkenntnissen. Ohne dass ich gewisse Dinge wiederhole, werde ich nie begreifen, was die eigentlichen Potenzen sind, vielleicht innerhalb einer Konstruktion. Ich werde die einzelnen Teile nie zu einem Ganzen zusammenfügen. Hanke hat einmal gesagt, man lernt am meisten in der Wiederholung des Gleichen. Wunderschön. Man lernt am meisten in der Wiederholung des Gleichen. Also, ich persönlich stelle jeden Morgen die gleichen Fragen. Sie werden immer wieder ein bisschen anders gestellt, vom Neuen gestellt. Es sind an sich die alten Fragen. Die Antworten sind oft auch die alten. Sie werden aber immer wieder aktualisiert. Sie werden mit dem Jetzt und mit dem Hier konfrontiert. Also, Josef Berger hat gesagt, es geht um ein Isolieren und um ein Wiederholen. Umberto Eco hat auch sehr schön geschrieben im Namen der Rose, ein Satz zur Wiederholung. Er schreibt, Wiederholung, gleichförmig in der Vielfalt und vielförmig in der Einheit, einig in der Verschiedenheit und verschieden in der Einheit. Wunderbar. Ich glaube, Wiederholung schafft auch Identität. Wiederholung gibt Regeln und Rituale. Das sind Schafe auf der Greiner-Ebene, das ist eine Hochebene oberhalb von Frien. Dort wollte man vor 20 Jahren einen Stausee bauen und dann hat man es doch nicht gemacht. Jetzt wurde es an sich unter Schutz gestellt. Ich glaube, das ist die schönste Region von Europa. In Irland gibt es, glaube ich, noch ähnliche Situationen, aber sonst nichts Vergleichbares. Wiederholung, am Beispiel eines Stahlbauprinzip. Ich muss in den letzten Jahren sehr viele Ställe bauen im Frien. Jedes Jahr wieder ein Stall für einen Bauer. Ein Stall muss an sich funktionieren. Ich habe gelernt, zum Zurückkommen auf die Wirtschaft, dass Wirtschaft auch wichtig ist, die Ökonomie ist auch wichtig in der Architektur. Der Bauer sagt immer, wenn der Stall funktioniert, dann darf er auch schön sein. Also wichtig, dass der Stall funktioniert. Ich habe sehr viele Ställe gebaut, gerne Ställe gebaut. Jetzt baue ich für das Kloster dies einen riesigen Stall, also eine ganz andere Dimension. 10-mal größer wahrscheinlich als diese Ställe hier. Das sind relativ kleine Ställe für kleinere Betriebe, so 20 Großvieheinheiten. Ich weiß nicht, ob ihr auch mit Großvieheinheiten auseinandersetzt. Eine Kuh ist zum Beispiel eine Großvieheinheit und 5 Schafe geben eine Großvieheinheit. Glaube ich, 4 Ziegen. Hühner gelten nicht. Rösser 0,8 so irgendwie. Und ein Friener Bauernbetrieb, der hat etwa 20 Großvieheinheiten. Also meistens sind es Mischbetriebe. Und die Idee war an sich, ein System zu bauen, nicht jedes Jahr wieder etwas Neues entwickeln. Habe ich noch ein bisschen Zeit? muss ich pressieren, ja, jedes Jahr nicht etwas Neues entwickeln, sondern etwas, was sich wiederholt. Aus diesem System auf dem rechten Bild ist das Ganze dann entstanden. Die Idee sieht diese Schichterei von Hölzern aufeinander, aus dem heraus hat sich das Neue entwickelt. Und jetzt können wir an sich durch die Landschaft gehen und ich sehe immer wieder die gleichen Bilder. Das vermittelt Identität, das ist an sich sehr schön, das Wiederholende. Das nächste Thema, Kontinuität. Kontinuität ist der Partner der Wiederholung, sie garantiert Stabilität. Weiter könnte man den Begriff Tradition als Synonym zur Kontinuität verstehen. Ich glaube, und ich bin sehr stolz, am Anfang, vor 10 Jahren, hatte ich ein bisschen Mühe, wenn mir jemand gesagt hat, du bist ein Traditionalist. Ich glaube, man darf wieder stolz sein, als Traditionalist bezeichnet zu werden. Der Traditionalist wird heute oft natürlich als rückständig angeschaut, als einer, der den Zugang zur Moderne verpasst hat. Ich glaube, der Gebrauch des Begriffs Tradition ist eigentlich eine Verlustanzeige. Über Tradition reden ja nur diejenigen, die keine haben. Für die anderen ist das überhaupt kein Problem. Ich habe mal eine Festrede geschrieben oder einen Satz geschrieben für eine Festrede. Ich habe gesagt, der zu uns kommt und nach Tradition fragt, den verstehen wir nicht, weil wir nicht über Tradition reden, sondern sie haben. Das war natürlich recht provozierend. Tradition ist an sich im Grunde genommen nichts anderes als das, was die Qualitäten eines Ortes erfahrbar machen. Heute ist es mit der Tradition wie mit der Kultur, sie ist am Verschwinden. Und ich glaube, sie muss neu gedacht werden, sie muss herausgefordert werden, sie muss provoziert werden. In der Architektur behaupte ich, ist der moderne Bau im Ansatz. Der moderne Bau ist im Ansatz weder besser noch schlechter als das Kitschgebäude. In der Regel sind es nur andere Bilder. Ich glaube, es muss vermehrt um den Inhalt gehen. Entscheidend ist der Inhalt. Das Beispiel, das sind Stricktypologien, die habe ich entwickelt über 10 Jahre. Also ich habe jeden Morgen wieder die gleichen Fragen gestellt. Aus dem heraus sind an sich Typologien entstanden, also verschiedene Arten zu entwerfen mit dem Strickbau. Der Strickbau ist eine massive Holzkonstruktion. Da ist das Haus vom Generalsekretär vom Schweizer Fernsehen. Habe ich ein Haus gebaut aus diesem Strick. Ihr seht hier diese 12 cm dicken Wände. Es ist wie eine innere Skulptur. Alles ist aus dem gleichen Material gemacht. Wand, Boden, Decke, Brüstung. Und die Bilder sehen dann je nach Situation anders aus. Es ist ein Haus im Wallis, ein Strickbau. Ein Haus in Graubünden in einem Steilhang. Ein Haus in Frien. Also sehr unterschiedlich. Das nächste Thema, Ressourcen und Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ein Glied, muss ein Glied sein, um gutes Leben zu garantieren. Dafür müssen sie aber im Gleichgewicht stehen, also die Wirtschaft muss im Gleichgewicht stehen zu den anderen Bereichen und nicht allein bestimmend sein. Das oberste Gebot in dieser Autarkie wäre an sich, Wirtschaft muss die Menschen wieder zusammenbringen. Lefebvre, das ist ein französischer Philosoph, der hat an sich versucht, Raum zu definieren, wunderschön, behaupte ich, hat dafür 3 Pole beschrieben. Damit Raum entstehen kann, braucht es die Produktion von Produkten, es braucht die Produktion von Wissen und es braucht die Produktion von Bedeutungen. Und heute wird natürlich sehr vieles irgendwo anders produziert, also fehlt uns das Wissen und es fehlen uns die Bedeutungen. Also unsere Strategie ist, die Materialkosten sollen klein gehalten werden, dafür darf der Bearbeitungsprozess dann hoch sein. Damit erreichen wir nicht nur eine größere Wertschöpfung, sondern wir generieren wieder Baukultur. Das ist die Halle im Frien, ein ganz spezielles System haben wir entwickelt. Das Holz ein bisschen ausgelotet auf seinen Qualitäten, auf Zug. Man weiß ja, versucht einmal ein Zündholz auseinanderzureißen, das schafft ihr nicht. Aber Quirzerfaser kann man problemlos brechen. Also, wir haben so ein Zugsystem entwickelt mit Brettern, unverleimtes Holz. Das war an sich unser Ziel, wo wir gesteckt haben. Und das System gibt es nirgends auf der Welt. Das gibt es effektiv nur im Frien. Am Anfang wollte der Zimmermann das nicht machen. Er hat gesagt, das ist viel zu kompliziert, das mache ich nicht, es gibt Probleme. Und am Schluss war er unglaublich stolz. Also, man kann mit außergewöhnlichen Konstruktionen auch Neues generieren, also Identität generieren. Also man kann das Selbstwertgefühl der Menschen auch erhöhen. dass die Halle Frien. Ich komme dann jetzt zum Schluss. Raumplanung. Mit Raumplaner, Bild. Mit raumplanerischen Mitteln soll verhindert werden, dass sich größere Unschärfen bilden zwischen Stadt und Land. Gefordert ist eine Raumplanung mit einer Sichtweise von außen und eine Feinplanung von innen. Innerhalb der Großregion sind unterschiedliche Entwicklungen gefordert. Die Stärkung unterschiedlicher Probleme. Und wichtig, die Raumplanung muss das Problem der räumlichen Entgrenzung beachten. Wir spüren den Raum nicht mehr, das habe ich gesagt, durch diese Gleichmacherei. Die Konsequenz ist eine Vernichtung der Vielfalt, ein Plan vom Frieden. Wir versuchen, die Grenzen um das Dorf herum neu zu stecken. Wir sagen, man kann auch im Inneren des Dorfes etwas abbrechen und Neues dazusetzen. Also nicht die Kerne verlassen und sich an den äußeren Rändern ablassen. Das ist an sich unsere Strategie. Kulturlandschaft, das ist eine Geiß in Frieden, das ist mein Lieblingstier. Die Kulturlandschaft, das war das andere Bild. Ja, das ist die Kulturlandschaft von Frieden. Kulturlandschaft ist noch immer das größte ökonomische Kapital der Alpen und eine wichtige Errungenschaft der Menschheit, ein wichtiges Speicher dieser geistigen Errungenschaften. Und wir behaupten oder wir fordern, dass jede Straßenböschung auch ein Stück Kulturlandschaft ist. Also es braucht für die Straßenböschung genauso viel Achtsamkeit wie für den Hausgarten. Die Synthese zwischen Funktion und Ästhetik muss stimmen. Und in der Landwirtschaft braucht es wieder eine stärkere Symbiose zwischen Ökologie und Ökonomie. Das ist das Dorf Frien. Ihr seht unten die neuen Ställe. Ihr seht irgendwo am Rande des Friedhofes die Totenstube und andere Bauten. Noch schnell das Bild, Straßen und Verkehr. Auch der Straßenbau muss innerhalb eines Gesamtentwicklungskonzeptes erfolgen. Ich glaube, der Straßenbau darf nicht wie bisher einfach den Marktkräften überlassen werden. Also in diesen Dörfern gab es oft den Baumeister, der alles zerkleinert hat. Der hat an sich gesagt, was geschehen soll. Und wenn er keine Arbeit hatte, dann hat er einfach eine Straße gebaut. Also das darf nicht sein, dass aus diesem Interesse heraus Straßen gebaut werden. Also auch da braucht es wieder ein Gesamtentwicklungskonzept. Und es kann sein, wenn man den ganz intelligent macht, dass eine schlechte Erreichbarkeit für einen Ort sogar zu einem Vorteil werden kann. Es ist blindlings zu meinen, durch bessere Erreichbarkeit kann man an sich Wohlstand zu generieren. Und da müsste man sagen, zu viel Fremdbestimmung des Allgemeinen für solche Projekte erschwert eine partizipatorische Entwicklung. Aber heute gilt wie noch nie zuvor, nur derjenige, der weiß, wie die Welt funktioniert, der ist fähig, im Lokalen richtig zu bauen. Ja, könnte ich noch vieles sagen, aber ich muss jetzt, glaube ich, aufhören. Tourismus noch. Wir haben eine These für den Tourismus und sagen, der Gast ist König wie der Einheimische selbst. Generationen Menschen, das spielt auch eine wichtige Rolle in der Idee des Kontextes. Es muss wieder möglich sein, dass jeder Mensch oder jeder Mensch soll an sich Teil eines Prozesses sein. Wir müssen wieder lernen, was für Fähigkeiten, dass wir in einer bestimmten Lebensphase haben. Nicht nur Schönheit immer, was man darunter versteht, und Dynamik soll präsent sein. Wir sind dran, eine andere Art von Altersheim zu entwickeln. Also die alten Leute sollen nicht mehr als Altlasten angeschaut werden. Wenn man ganz schlau ist, dann könnte sogar Ökonomie generiert werden durch alte Leute. Das hat an sich mit Sichtweisen zu tun. Es gibt einen wunderschönen Satz vom Feierabend. Er hat einmal gesagt, die Realität in der Antike waren die Götter. Und heute ist es unsere materielle Welt. Und wenn wir schlau intelligent sind, dann ist es möglich, dass wir eine völlig andere Realität in Zukunft entwickeln können. Also Realität ist für ihn an sich nichts anderes als die stärkste Argumentation. Regionalpolitik, das ist uns auch wichtig. Man darf als Regionalpolitik nie das machen, was das Volk will. Föderalismus, viele würden an sich lieber gerne in der Schweiz den Föderalismus abschaffen, vor allem diese Leute vielleicht vom Studio Basel. So werden an sich die Entwicklungen könnten viel schneller vor sich gehen. Die Gemeinde der Schweiz ist an sich, also in der Schweiz ist die Gemeinde noch immer die Stammzelle der Demokratie.
Vielleicht
sind es genau diese starren Strukturen, die an sich Veränderungen verlangsamen und so verhindern, dass eben die Vielfalt zerstört wird. Ich glaube, Föderalismus der Zukunft darf nicht einer gezielten Entwicklung entgegenwirken. Föderalistische Strukturen dürfen nicht als Blockade wirken. Die Gefahr ist natürlich groß, dass man nur die innere Welt sieht. Vielleicht noch zu diesem Bild, das ist das Mädcheninternat im Kloster Disentis. Das wurde jetzt mit dem ersten Preis für das neue Bauen in den Alpen ausgezeichnet. Metapher ist oft sehr wichtig in der heutigen Architektur. Die Architekten nehmen ein Thema auf, Metapher, das war für uns auch ein Thema. Die Metapher war an sich das Nest. Die Mädchen mussten sehr früh von daheim weg, mit 15, 14, 13 Jahren müssen sie weg. Und wir haben gesagt, wir bauen ein Nest für sie, wo sie sich wohlfühlen. Aber am Schluss ging es nicht bei dieser Verwendung von Metaphern um das Nest, sondern es geht darum, das zu vermitteln, was an sich dieses Nest ausmacht. Kommunikation, ein Wunderding drin. Es gibt so mehrere Eingänge zu diesem Gebäude, es gibt vier Geschosse, in jedem Geschoss kann man von außen rein, und es gibt eine vertikale Erschließung. Wenn die Buben dürfen an sich das Haus nicht betreten, aber wenn doch einer einmal dazukommt, dann kann man schnell von einem Ausgang raus, wenn der abkommt, zum anderen wieder rein und schauen, wie er davonläuft. Also dieses Labyrinthische war an sich wichtig bei dieser Idee. Nun, jetzt komme ich wirklich zum Schluss, das war an sich die Idee der Autarkie, wir könnten jetzt noch lange darüber reden, am Beispiel des Valumnetia. Wir müssen, glaube ich, wenn wir ernst machen mit diesen Chancen der Peripherie, wir müssen aufzeigen können, was für Existenzen es in diesen Räumen überhaupt möglich sind. Die Wahrnehmung ist wichtig. Und vor der Wertschöpfung und für diejenigen, die draußen leben, in den Zentren leben, denen müssen wir an sich aufzeigen, dass in Zukunft solche Räume, dass sie in Zukunft als solche Räume angewiesen sind, dass die einen Wert haben als Gesamtes. Differenzen, habe ich gesagt, und Grenzen sind die größten Potenziale. Differenz kann auch Schwierigkeit sein, zugleich ist es natürlich Faszination. Man muss, glaube ich, in Zukunft zwischen den Kulturen, also die Schwierigkeiten zwischen den Kulturen als etwas Positives bewerten und diese nicht bekämpfen, so wie unser Herr Busch macht. Also die Schwierigkeiten zwischen den Kulturen könnte man auch als etwas Positives auffassen. Ich persönlich glaube an die Kraft des Lokalen. In der Geschichte kann man nachlesen, haben wir heute schon einmal gesagt, alle Innovationen sind aus der Peripherie gekommen. Die Zentren können diese höchstens adaptieren, vielmehr nicht. Der Schriftsteller Adolf Muschk am Schluss hat kürzlich gesagt, das Kerngeschäft von Europa ist das Lokale. Danke.